l'odeur de tabac, de cendrier froid, les parfums sucrés de Miss Cha Cha Cha. Oh Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, Miss Cha Cha Cha, quelle linda star. Au milieu de tout ça, y'a nous, y'a moi, et
don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre,
don't forget me, I'm Dr. B.
Verre brisé de Cuba Libre,
Dr. B. That's me.
Aber das Rauschen hört man nicht immer.
Freies Radio Potsdam. In Potsdam 90,7. In Berlin 88,4. Megahertz.
Seite der Vitamine.
Gehört, die Salatschattenstunde ist wieder angebrochen an jedem zweiten und vierten Montag im Monat. Die Sendung im Freien Radio Potsdam mit etwas weniger Musik und dafür mehr Wörtern, die sich auf die Welt richten. Und diese Stücke der Welt, die sich mit ihr befassen und sie verändern wollen und verbessern wollen natürlich. Und dazu versuche ich, soweit es mir möglich ist, Gäste einzuladen und mit ihnen hier am Mikro zu plaudern. Heute habe ich zwei gefunden, die Ulla und die Anne. Hallo Ulla und Anne.
Hallo.
Zumindest die Anne kenne ich schon sehr lange, die Ulla weiß ich nicht, wahrscheinlich auch. Und zwar gab es in den 2000er Jahren die Ankündigung, es ging ja schon lange vorher los, dass man die Arbeitslosenhilfe gedeckelt hat. Und das waren ja früher mal 50%, die man bekam vom letzten Netto. Und das lebenslang. Und das hatten insbesondere Leute aus der DDR, die das gehört haben. Na, wenn ich in den Westen gehe, dann kriege ich, wenn ich da mal gearbeitet habe und die entsprechenden Punkte gesammelt habe, lebenslang möglicherweise 1200 D-Mark, und das ist doch wie Kommunismus und besser geht es doch gar nicht. Und kaum war der Osten offen, hatte man auch schon angefangen, den Schräubchen zu drehen und die Regeln zu verschärfen, und dann gab es dann nur noch 900, und dann gab es die Ankündigung, die Agenda 2010 auszurufen, und es soll überhaupt alles ganz anders werden. Und dann gab es die Hartz-Reformen 1, 2, 3, 4. Ich weiß gar nicht, was 1, 2, 3 alles drin war.
Das kann ich dir erzählen.
Okay, dann haben wir ja noch genug Gesprächsstoff. Und dann das berühmte, das Hartz-Paket 4, wo dann das ALG 2 drin war. Die angebliche Zusammenlegung von und so weiter, Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe. Damals, in dieser Zeit, hatten sich diverse Gruppen gefunden, die dagegen protestiert hatten oder auch Beratungen anbieten wollten, alles Mögliche, oder sich schlau machen wollten. Eine dieser Gruppen war auch in Berlin. Meines Erachtens war das Anders Arbeiten, oder gab es da noch mehr?
Anders Arbeiten oder gar nicht, hießen wir.
Ah ja, stimmt. Anders Arbeiten oder gar nicht. Also das war eure Gruppe.
Genau, ist aus dem Kongress hervorgegangen, 1999, anders arbeiten oder gar nicht, wo die eine Fraktion sozusagen solidarisches Ökonomie ja, in die Richtung ging, anders arbeiten, und die andere Fraktion dann eher in Richtung Grundeinkommen, was auch viel diskutiert wurde.
Also 90 schon, ne?
99.
99, klar, okay.
Und ich bin so 2002 so dazugekommen halt.
Anders arbeiten, das andere war das Netzwerk Grundeinkommen?
Das hat sich dann später gebildet halt. Das hat sich während der Hartz-IV-Proteste gebildet, genau.
Das war dann erst so ab 2004, 2005 oder so?
Genau, 3, 4 so irgendwie in der Richtung.
Und das Netzwerk Grundeinkommen, ist das auch so eine Berliner Geschichte oder bundesweit?
Gibt es auch bundesweit.
Bundesweit, genau.
Ah, und kommt woher ursprünglich? Also die Initiative ist nicht in Berlin gestartet?
Im Netzwerk Grundeinkommen war ich nicht mehr dabei. Ich habe aber die anderen Diskussionen verfolgt und bin mittlerweile ein bisschen skeptisch, was das Grundeinkommen betrifft. Weil, also sind ganz komische Leute teilweise da aufgesprungen. Also mittlerweile wird es auch so in Richtung Silicon Valley sozusagen, haben Mark Zuckerberg und solche Leute haben sich teilweise da auch, sind da aufgesprungen und wollen das verbinden mit Bargeldabschaffung und also war ja auch Götz Werner und Althaus und weiß ich was, alle möglichen Leute, die da in die Richtung gehen.
Ja, das schien.
Also es könnte eine reaktionäre Form auch werden. Deswegen muss das BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen, ganz anders gestaltet werden, also mit mehreren Sachen zusammen. Und also wenn es überhaupt mal durchgesetzt werden könnte, es wird ja seit 1982, seit dem ersten Arbeitslosenkongress diskutiert. Damals gab es gewerkschaftliche Forderungen nach dem Recht auf Arbeit und da wurde dem Recht auf Existenz, also Existenzgeld, gegenübergestellt sozusagen. Und so lang, so alt ist diese Forderung schon.
82, hab gedacht, es wäre noch älter.
Ja, ich kenne das so von diesem ersten Arbeitslosenkongress. Also ja, wurde mir das so berichtet sozusagen. Ja.
Ja. Okay, und eure Gruppe, die hatte sich aber dann eher mit den angedrohten Hartz-Reformen und der Agenda auseinandergesetzt erstmal. In Berlin, also wie habt ihr euch gesammelt denn dort 99? Also
ich hatte eine andere Geschichte noch. Ich war 97, habe ich mit anderen die Hängematten initiiert. Das war eine Erwerbsloseninitiative in Friedrichshain, im Zilonagora haben wir gesessen. Und 98 gab es dann die Erwerbslosenproteste vor der Wahl, also als Kohl noch da war. Und also auch zusammen mit Gewerkschaftern und so weiter, aber auch mit außerparlamentarischen Leuten irgendwie und Erwerbslosen wurde an jedem Jagoda-Tag, also als die Arbeitslosenzahlen bekannt gegeben wurden und so weiter, gab es dann Demonstrationen und Hängematten. Dann bin ich zu anders arbeiten oder gar nicht. Also Hängematten existierte von 97 bis 2002. Dann kam es mit anders arbeiten oder gar nicht. Und dann gab es vor 2002, vor der Wahl, als Schröder schon dran war, gab es nochmal so einen runden Tisch der Erwerbslosen irgendwie. Und daraus sind so mehrere Aktionen entstanden. Also wir wollten zum Beispiel da war ich auch noch in einer anderen Initiative dann. Wir wollten noch so ein Erwerbslosenzentrum in Berlin aufbauen, was aber so nicht geklappt hat. Aber wir sind dann mit so einem Erwerbslosentreff in der Lunte gewesen und so weiter.
Das ist so ein, da war ich auch mal Stadtteilladen in Neukölln.
Genau, in Neukölln halt. Und wo soll ich beginnen?
Ich frage mich immer, weil klar, also das Anliegen liegt in der Luft. Also alle sehen das, was jetzt hier vorgeht und was jetzt anders gemacht werden soll. Aber wie findet man sich da zusammen? Gab es da vorher Zusammenhänge, die sich aus anderen Gründen schon kannten? Wie kommt man darauf, denn sowas überhaupt anzufangen, zu initiieren?
Das ist unterschiedlich.
Also initiiert habe ich es, also Hängematten, wie ich da überhaupt in diese Bewegung, also überhaupt in die Linke gekommen bin, war, ist auch eine längere Geschichte. Ich habe in der DDR mal so ein zugewiesenes Studium irgendwie eher abgebrochen und habe dann so gearbeitet als Ungelernte sozusagen und bin dann, als der Westen kam, habe ich nochmal studiert. Irgendwie. Und dann bin ich 96 sozusagen in die Sozialhilfe gefallen. Also habe trotz vieler Bewerbungen sozusagen nichts gefunden und habe dann so aus Trotzreaktion irgendwie, jetzt bist du hier betroffen, jetzt musst du sehen irgendwie, also 6 Jahre studiert irgendwie und ja, jetzt musst du sehen, wie du dich dann organisierst. Jetzt kannst du nicht mehr weglaufen oder irgendwie sowas. Jetzt musst du dich hier organisieren oder so. Und das war auch so eine Betroffenheit. Und da habe ich andere Leute auch kennengelernt, die auch aus der Betroffenheit, man muss sagen, dass damals 98, da waren so 5 Millionen Erwerbslose so in dem Dreh. Also waren viel mehr irgendwie. Und ja, wir haben uns getroffen und haben dann, also auch von Gewerkschaftern gab es dann auch 98, also gab es schon so einen runden Tisch der Erwerbslosen. Da haben sich so Gewerkschaften, aber auch unabhängige Erwerbsinitiativen, da haben wir uns zusammengesetzt und halt diese monatlichen Demos vorbereitet. Und daraus war schon so ein Kreis entstanden, dass Leute sich kannten und so weiter. Und ja.
Also vom Studium, also ein Studienkreis mehr oder weniger war das?
Nein.
Nein? Weil also auch, klar, also man ist betroffen, aber wie lernt man andere Betroffene kennen, die dann auch da vielleicht mitmachen wollen?
Das sind das sind andere Zeiten gewesen. Also ich komme aus der Gewerkschaft, ich arbeite ehrenamtlich in Verdi und zwar schon sehr lange, seitdem es Verdi gibt. Und das heißt, ich komme aus einer anderen Geschichte und wir kooperieren zusammen auch in anderen Bereichen. Wir haben zusammen ein Extrablatt geschrieben oder ich weiß nicht was. Also das heißt, und haben auch zusammen Veranstaltungen gemacht. Aber meine Geschichte ist eigentlich die, erstens heißt das nicht Hartz-Gesetz, sondern moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt. 1, 2, 3, 4. Und das heißt, das Hartz ist für mich das absolute Schimpfwort für Betroffene. Also das heißt für Arbeitslosengeld II-Empfänger oder auch für Grundsicherungsempfänger. Das nur als Einleitung. Ich bin nicht dafür, dass man, ich habe selbst Arbeitslosengeld II bezogen. Das heißt, dass man sich dann, dass man sagt, ich bin Harzer oder sowas. Das nur als Einleitung. Und eins war die Minijobs. Das heißt, da hat der Einzelhandelsverband sich durchgesetzt. Das zweite war die Leiharbeit. Und meine erste, Kundgebung in Berlin war, dass wir bei strömenden Regen am Pariser Platz 1000 Leute zusammengekriegt haben und eine Veranstaltung dazu gemacht haben. Gegen Leiharbeit und Minijobs. Dann gab es die Reform des Arbeitslosengeld, was abgesenkt worden ist. Das heißt, wenn man vorher mehr gekriegt hat, hat man bis zu 50 nur noch ein Jahr Arbeitslosengeld gekriegt. Egal, wie viele Jahre du vorher gearbeitet hast. Schweinerei. Und dann gab es erst, nachdem das Arbeitslosengeld verändert worden ist, das Hartz IV. Und da muss ich sagen, also das heißt, ich habe auch noch ein bisschen gelesen vor der Sendung und festgestellt, dass das eigentlich 2001 anfing, dass die Bertelsmann Stiftung da stark dran beteiligt war. Das gab sogenannte Mozart-Projekte. Und diese Auswertung dieser Projekte sind im Grunde genommen, ohne dass man das wusste, in diese ganze Gesetzgebung gefallen. Auch von mir aus in den Hartz-Bericht. Aber das lief alles im Hintergrund. Und es gab eine Gemeindefinanzreform, was mich auch aufregt. Das lief auch im Hintergrund. Und das kam dann zusammen und damit wurde dann die Arbeitslosenhilfe abgeschafft. Und was mich auch aufregt, ist, dass 5 bis 13 Milliarden damit gespart werden sollten. Und vielleicht noch ein Beispiel dazu und dann höre ich auch auf. Erstmal, dann können wir auf die Aktionen zurückkommen. Nur als Einleitung. Also beispielsweise gab es so einen Armutsgewöhnungszuschlag. Es gab den Bankenskandal. Das heißt, die Bankenrettung von der Bundesregierung. In der Folge davon wurde der Armutsgewöhnungszuschlag gestrichen, Punkt 1. Und als zweites die Rentenbeiträge von den Hartz-IV-Empfängern oder Arbeitslosengeld-II-Empfängern. Was katastrophale Folgen hat, weil wenn jemand als Selbstständiger ins Arbeitslosengeld-II kommt, hat keinen Anspruch mehr auf Erwerbsminderungsrente. Das ist vorbei damit. So, das jetzt nur als allgemeine Info und dann kann ich noch was sagen. Was mein Part war, das heißt, ich bin später eingestiegen, weil ich bis dahin noch beschäftigt war. Ich komme aus dem Westen, nicht aus dem Osten. Und bin auch, seit 71 Gewerkschaftsmitglied und bin da in dem linken Flügel der Gewerkschaften aktiv gewesen. Punkt.
Aber was du jetzt gerade aufgezählt hast in einer ziemlich schnellen Folge, das waren ja sehr viele Details.
Das ist richtig, ja.
Sozialabbaus, der damals
Wahnsinn.
Innerhalb ziemlich kurzer Zeit durchgeprügelt wurde.
Ja,
und
ja.
Wo dann ja auch viele Ossis, die gesagt haben, naja, da Arbeitslosenhilfe kriegt man ja lebenslang, das ist also überhaupt kein Problem. Das ist ja fast wie Kommunismus da drüben. Und dann war aber ganz schnell vorbei damit. Und wie schnell das abwärts ging, da hatten noch einige lange Gesichter gemacht.
Naja, dazu möchte ich zum Osten mal sagen, dass es im Osten zwar ein Recht auf Arbeit gab, aber auch ein asozialen Gesetz, ne? Also eine Pflicht zur Arbeit. Und es gab keine Sozialleistungen für Arbeitsfähige. Ne? Also ich habe im Osten alle möglichen Jobs gemacht, am Fließband gearbeitet, bei der Post, in der Bibliothek kurz gearbeitet, in der Altenhilfe und so verschiedenste Jobs irgendwie. Und zwischendurch war ich auch mal arbeitslos, weil es dann in Ost-Berlin doch schon irgendwie möglich war, mit das ein bisschen zu umgehen. Aber trotzdem war es eben, das Recht auf Arbeit war an eine Pflicht zur Arbeit gekoppelt, im Grunde genommen, ja.
Also ein quasi Arbeitslosengeld oder sowas gab es
überhaupt nicht vorgesehen? Nee, war nicht vorgesehen, ja. Aha. Und dann kann ich mir schon das vorstellen. Aber ich glaube, die meisten Leute wollten da nicht irgendwie jetzt arbeitslos werden, sondern wollten irgendwie, die hatten sich das eher so vorgestellt, da irgendwie Geld zu verdienen oder irgendwie normal arbeiten zu können und waren dann ziemlich enttäuscht, als sie auf einmal alle arbeitslos wurden. Da irgendwie, ne?
Dem würde ich zustimmen. Also das heißt, es gab ja dann, weiß ich gar nicht, 2003 gab es eine große Demo in Berlin, die auch breit organisiert worden ist. Und es gab dann im Folge diese Montagsdemos, die gab es auch im Osten, die gab es im Westen. Und das heißt, wir haben die auch vom Verdi organisiert in Berlin, jeden Montag, was ich immer sehr anstrengend fand. Und es gab damals dann Auseinandersetzungen mit der MLPD, ne? Genau. Mhm. Und das sind so Geschichten, wo wir dann versucht haben, die auch rauszudrängen, weil die Sachen auch kaputt gemacht haben. Und dich interessiert ja auch Bewegung und ich finde, dass Bewegungen auch immer schwierig sind. Also das heißt, du hast immer Personen, die andere mitreißen, so wie Anne. Das heißt, ich kenne das von den Erwerbslosen. Wir haben offene Treffen gemacht, alle 14 Tage. Das heißt, da konnte jeder kommen, der noch laufen konnte, also oder der Lust hatte. Und wir haben gute Veranstaltungen gemacht, die dann auch im Fernsehen übertragen wurden. Also das heißt, im Bericht aus Berlin. Und das heißt, das war alles möglich damals, aber das heißt, du hast halt, was weiß ich, sehr viel gemacht, muss ich sagen. Also das heißt, du hast, und jeden Montag eine Demo zu organisieren in Berlin, das fand ich auch, wenn du eine Organisation wie Verdi hast, ist das schwierig. Also das heißt, du musst jeden Montag irgendwie dir eine Rede ausdenken oder was, ja, guck. Also das fand ich anstrengend.
Na, aber immerhin hat man natürlich durch die Gewerkschaft erstmal einen organisatorischen Hintergrund.
Das ist richtig, aber den musst du trotzdem immer wieder auch, es gibt immer Einzelpersonen, die das auch mittragen und die das umsetzen. Also das heißt, die Organisation lebt ja nicht als Organisation, sondern es sind immer Personen, die das machen. Und das heißt, und wenn Personen weg sind, brechen auch Strukturen zusammen. Aber das Einzige, was, das muss ich noch sagen, und dann höre ich auch auf, Anne, was gut ist an der Verdi, ist, dass Erwerbslose in der Satzung sind und das ist eine Struktur. Also das heißt, mit Verdi haben Erwerbslose in der Gewerkschaft Verdi, nur bei Verdi, in anderen Gewerkschaften gibt es es nicht, ein Recht in der Satzung und haben auch bestimmte Ansprüche innerhalb der Gesamtorganisation. Das gibt es sonst nicht. Das gibt es nicht in Europa und auch nicht. Ich weiß es nicht.
Wo bei anderen Gewerkschaften gibt es das auch nicht?
Nein.
Das heißt also, weil es war ja damals eine der großen Forderungen, wenn man jetzt die Arbeitslosen ausspielt gegen die Arbeitenden, also die quasi als leidendes Schreckgespenst an die Wand malt, guck mal, so geht's euch, wenn ihr fliegt oder wenn ihr rumzuckt und nicht die Bedingungen akzeptiert, die euch gestellt werden, dann sollte ja diese Drohung, Arbeitslosigkeit, dann auch Arbeitsleid erzeugen, wie es dann später Sarrazin formuliert hat, dass dann das Abstandsgebot und so. Da lag es natürlich in der Luft, dass sich Gewerkschaften dann auch den Arbeitslosen widmen und sagen, die gehören zu uns, mehr oder weniger.
Das hat lange gedauert. Also ich habe, glaube ich, oft, das muss ich als Anekdote erzählen, ich habe auf irgendeinem tarifpolitischen Treffen von IG Metall und Verdi geredet. Ich weiß gar nicht, wann das war. 2001, 2000 oder 2002. Ich glaube, da war ich noch beschäftigt. Der Sekretär hat mir gesagt, gute Rede, aber die haben nicht zugehört. Das hat die nicht interessiert, was auf sie zukommt. Und ich denke, das ist erst passiert, weiß ich gar nicht. Es gab diese Demo 2003 in Berlin, die ist von Verdi Bezirk Berlin und Stuttgart organisiert worden und vielen anderen auch Gruppen, die da mitgemacht haben. Aber das heißt, danach ging das dann eigentlich innergewerkschaftlich los, vorher nicht. Also das heißt, da gab es so einen Aufschwung, sag ich jetzt aus der Verdi-Sicht heraus, wo dann auch das bis zur Hauptverwaltung sich durchgesprochen hat. Also das heißt, und ich weiß, dass die IG Metall auch nichts gegen Arbeitslosengeld 2 hat. Das heißt, es gibt innerhalb des DGBs auch unterschiedliche Strömungen. Punkt.
Ja, ich war teilweise in einer anderen Richtung, wo auch massive Kritik an Gewerkschaften geübt wurde. Genau. Also zum Beispiel in der Harz-Kommission, wo die Kunkel Weber drin saß. Oder wir haben ja 98 gab es ja den runden Tisch der Erwerbslosen mit Gewerkschaftsvertretern. Und dann vor der Wahl 2002 wollten wir wieder so einen runden Tisch der Erwerbslosen machen. Da kamen die Gewerkschaftsvertreter dann aber nicht. Irgendwie, und da gab's, und dann hat sich das Anti-Harz-Bündnis gegründet, und da gab's auch, das kam von diesem, auch Bündnis kritischer Gewerkschafter und so weiter, und da gab's auch massive Gewerkschaftskritik und so weiter. Und aus der Richtung, die habe ich eher so teilweise erlebt irgendwie. Ne?
Ja. Als normaler Mensch, der das dann so in den Medien verfolgt hat, hat man sich schon überlegt, was ist da los in den Gewerkschaften? Merken die das nicht, dass jetzt quasi die Integration oder Solidarität mit den Arbeitslosen ganz wichtig ist? So, haben die ein Kalkül dabei, dass ihre Mitglieder das sonst nicht verstehen, dass die vielleicht, die wollen ja nicht arbeiten, oder dass da so eine Stimmung man befürchtet oder so, aber das scheint einfach gar nicht auf dem Schirm gewesen zu sein, oder?
Nee, das stimmt nicht. Also das heißt, ich sag mal, Verdi ist anders, und also die erste Veranstaltung, die ich gemacht habe im Koordinierungskreis der gewerkschaftlichen Erwerbslosengruppen, das ist aber auch im Bereich der Erwerbslosen, das war zur Leiharbeit und Minijobs. Und da waren 1000 Leute, das heißt, es waren nicht nur Gewerkschafter, sondern auch welche von dem Harz-Bündnis. Aber das heißt, wir haben das organisiert und relativ kurzfristig, da war auch jemand, also was weiß ich, von der Distel und gute Vorträge. Und das war noch vor Arbeitslosengeld 2. Also, und das heißt, und ich sag mal, wir haben beispielsweise im Verdi Aktionen gemacht zum 1. Mai mit Beschäftigten gegen die 1-Euro-Jobs. Das heißt, du brauchst immer Grund, das auch zu vermitteln. Das ist nicht von per se für die Leute klar. Also das heißt, die Konkurrenz muss sichtbar sein. Ich glaube, die ist heute sichtbarer als, oder in Krisenzeiten sichtbarer als, wenn es den Leuten prima geht. Also muss ich ehrlich sagen. Also das heißt aber, ich sag mal, immerhin haben wir 1000 Leute auf die Straße gekriegt von Berlin, und das waren nicht die Bundesverwaltung, sondern es waren zwei Bezirke. Punkt.
Man stellt sich das wirklich aus der Sicht eines kleinen Menschen auf der Straße, was die da oben, also sowohl was die Regierung als die Unternehmen als auch die Gewerkschaften betrifft. Man weiß immer nicht, wie das da wirklich abläuft. Manchmal denkt man sich, das ist sehr, sehr unkoordiniert und dilettantisch. Manchmal denken, also manche Leute denken sich, dass, ja, die kungeln alle miteinander und die sind alle gekauft, aber das scheint mir eher wie eine ganz normale menschliche Verständigungsschwierigkeit und unterschiedliche Meinungen und einfach bestimmte Sachen gar nicht auf dem Schirm haben. Also in anderen Gewerkschaften zum Beispiel, IG Metall, oder würdest du dann Kalkül vermuten? Oder?
Nee, das heißt, die haben andere, also was weiß ich, da ist das Problem, die Leiharbeit ist ein dickes Problem in der IG Metall und die Werkverträge, das heißt, du in der Fleischindustrie hast du das auch, also das sind unterschiedliche Geschichten. Da, wo wir gemeinsam gegangen sind, war der Mindestlohn, das heißt, da hat Verdi angefangen, die NGG war dabei. Und es hat lange gedauert, bis der DGB überhaupt mitgemacht hat. Also das heißt, das war so eine Initiative, die von den Betroffenen her kam. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass der Mindestlohn, und das klar war, dass du für 3,50 nicht existieren kannst. Und wir viele Aufstocker dann auch im Arbeitslosengeld 2 hatten. Also das heißt, das sind natürlich Geschichten, wo du dann auch Beschäftigte, obwohl sie nicht davon betroffen sind, mobilisieren kannst. Punkt. Aber das ist schon schwierig, ne?
Also es waren einfach nur, dass man von den Sachfragen mehr oder weniger aufgefressen wurde,
nein,
auch von der Arbeit. Und, na, ich habe das immer nicht verstanden, also warum man diesen Weitblick nicht hat. Und wie du es beschreibst, also dass es immer wieder neue Sachfragen gibt und dass die Leute auf dem Schirm haben, im Fokus haben und die anderen Sachen gar nicht wahrnehmen, also nicht strategisch denken, quasi, also in den Gewerkschaftsleitungen und so. Weil es wäre ja eigentlich damals angesagt gewesen, dass man dieses Ausspielen von Arbeitslosen gegen Arbeitende jetzt als das zentrale Problem auch ansehen müsste.
Also das Problem ist natürlich, du brauchst die Bevölkerung auch als Gewerkschaft. Und ich denke, nicht nur mit der Agenda 2010, die Gewerkschaften sind beschädigt worden und zwar bewusst. Also über die ganze Neoliberalismus-Geschichte war das schon so, dass man Gewerkschaften ausbremsen wollte. Die ersten Angriffe, sag ich mal, vor der Agenda 2010 war gegen die Tarifpolitik. Da gab es dann, was weiß ich, Aktionen von Gewerkschaften, das habt ihr wahrscheinlich alle gar nicht mitgekriegt, weil es nirgendwo in der Zeitung stand, muss man ehrlich sagen, ne? Und das war so eine Geschichte, wo die angefangen haben. Und Agenda 2010 war dann die Folgewirkung, sag ich mal, davon. Das war der zweite Schritt. Und ich sag mal, als Verdi haben wir da relativ viel dazu gemacht, muss ich ehrlich sagen. Und auch innerhalb der Struktur, also ich habe beispielsweise Strukturen entwickelt innerhalb vom Verdi-Bezirk Berlin. Das heißt, wir haben offene Treffen gemacht. Das Problem ist, es gibt Kollegen, die finden das, Kollegen, erwerbslose Kollegen, die das nicht so toll finden. Das hängt mit der Struktur der Verdi an sich nicht zusammen, sondern es sind immer handelnde Personen, die was gut finden oder nicht was gut finden. Und die dann das Blatt setzen und abschaffen. Punkt. Aber das sind dann Kollegen wie du und ich, Punkt.
Das hätte ich mir, also ich hatte nie wirkliche Einblicke in die innere Arbeit einer Gewerkschaft. Man stellt sich das immer vor, weil die ja doch sehr viele Mitglieder haben und bestimmt auch Leute, die sich politisch informieren. Und ich denke mir das immer, dass als so ein großes strategisches Überlegen ständig.
Das ist noch keine stalinistische Partei, hör mal.
Also es läuft nicht viel anders ab als im freien Radio, nur dass mehr Leute dabei sind.
Genau, was und anderes gibt es nicht.
Es kommt immer auf den Einzelnen an und
genau, her. Genau.
Hey. Und da wollen wir was ausrichten gegen die andere Seite, die doch sehr organisiert und sehr mit
schwierig, ja.
Du hast schon das Wort Bertelsmann Stiftung erwähnt, also mit Thinktanks aufwartet, wo viele Volkswirtschaftler, Politikwissenschaftler dort zusammensitzen und Strategien erarbeiten, die die Bundesregierung dann ja auch sich davon leiten lässt, weil die selber sind ja keine Experten meistens in dem Sinne. Also wäre ja jetzt eine Frage, ob man nicht als Gegner dieses Interesses sich auch so organisieren müsste. Bräuchte man nicht auch einen Think Tank, der Strategien entwickelt? Und dazu waren natürlich diese kleinen Initiativen, Harzbündnisse und sowas überhaupt nicht in der Lage. Aber was fand denn da überhaupt statt in diesem Harzbündnis? Also ich habe eine Menge Veranstaltungshinweise von euch gesehen und da wurde auch theoretisch gearbeitet und hat man sich Gedanken gemacht über alles Mögliche, wurden Referenten eingeladen. Und es war ja auch immer gut besucht, so wie ich das in Erinnerung hatte, so aus den 2000ern bei euch.
Also ich habe es, wie du schon sagst, strategisches Denken war oftmals fehl am Platz. Ja, okay. Es war sehr chaotisch und ich wusste schon vorher, wenn es eine alternativen Diskussion gibt, dann kommen die großen Streitereien, Grundeinkommen oder nicht und sowas, ja. Und also es fanden Veranstaltungen statt, eine war zum Beispiel an der Humboldt-Uni in der Aula mit 500 Leuten, hat aber eine Person dann so gestört, dass es dann am Abschluss ziemlich leer wurde irgendwie. Also sowas hat man dann auch erlebt irgendwie und hat man natürlich auch bei Veranstaltungen erlebt und so weiter. Also weil da waren ja auch ganz viele betroffene Leute und ja, jedenfalls war das teilweise sehr schwierig. Und ich wollte noch mal was zu Massenmobilisierung. Also eigentlich war die Gelegenheit da ganz günstig so. Zuerst haben wir versucht, irgendwie, da waren wir nur mit dem runden Tisch der Erwerbslosen ein kleiner Kreis. Da haben wir versucht, mit kreativen Aktionen, weiß ich, irgendwie Gladiatorenkampf vorm Hotel Estrell, als der Sonderparteitag der SPD war, zwischen Minijobber, Leiharbeiter, also sowas zum Beispiel, was Thomas Ebermann jetzt als Infantilisierung des Protestes bezeichnen würde. Wir haben irgendwie, kann ich gar nicht alles sagen, was wir teilweise für irrsinnige Sachen als Weihnachtsmänner rumgelaufen und weiß ich was. Das war die erste Phase, diese Kreativität, was wir da so bezeichnet haben. Also wo witzige Roboter irgendwie gebaut wurden und also war schon ganz witzig, hat uns selber Spaß gemacht, aber im Grunde genommen waren wir nur ein kleines Häuflein, dann gründete sich das Anti-Harz-Bündnis, dann kam nachher diese AG Sozialbündnis, Sozialforum und es wurden immer mehr irgendwie, dann konnte man Massen mobilisieren und der Protestforscher Dieter Rucht sagt ja irgendwie, also es ist einerseits Vorhandensein von Unzufriedenheit muss da sein, also es waren 5 Millionen Arbeitslose und so weiter, war alles da, hatten wir gerade besprochen, kollektive Betroffenheit war auch da und Massenproteste müssen natürlich initiiert und organisiert werden, da hatten wir in Berlin zum Beispiel Professor Peter Grotjan, der hat ganz viel angeschoben, Schwarzfahraktionen und Grunewald-Battle-Demo und ganz viele Sachen, also einzelne Leute oder in Magdeburg, die Montagsdemos wurden ja auch von einer Person sozusagen initiiert, teilweise Gelbwesten wurden auch von Einzelpersonen, Facebook-Petitionen und so weiter und da, also teilweise, es müssen einfach Leute da das auch initiieren und es muss eine günstige Gelegenheit sein und das war es dann auch irgendwie, mit der Einführung von Hartz IV, die politischen Entscheidungen, Agenda 2010 und das andere subjektive Erfolgserwartung, irgendwie, dass man noch denkt, man kann ja noch was erreichen oder so, ja. Also,
okay.
Deswegen waren es gerade so günstige Gelegenheiten, Massenmobilisierung, aber in den letzten Jahren ist ja so gut wie dann, also irgendwann hört es dann zur sozialen Frage so gut wie auf irgendwie.
Also ich sag mal, Erwerbslose sind schwierig zu organisieren. Also das heißt, wir hatten in besten Zeiten 50 Leute bei offenen Treffen. Das war richtig gut, muss ich ehrlich sagen. Danach, dann ist das abgeebbt. Aber ich sag mal, Erwerbslose sitzen zu Hause isoliert. Und als wir mit den Montagsdemos angefangen haben, da waren da von mir aus 10.000 in Berlin. Und dann hat es das immer weniger geworden. Und dann gab es die Auseinandersetzung mit der MLPD und dann ist das eingestellt worden. Also das heißt, dann hat Verdi Berlin das nicht mehr gemacht. Punkt.
Was und das die von der MLPD, also dass sie da so dermaßen sind, gestört haben?
Na, die sind dagegen. Also das heißt, wir sind mit dem Demo-Car gefahren, die haben dann die Leute aus dem Demo-Car rausgeholt. Es gab persönliche Bedrohung und so ein Scheiß.
Und warum
haben die das gemacht? Keine Ahnung, weil die sich nicht durchgesetzt haben. Das heißt, das Bündnis hat funktioniert. Also das heißt, diese Montagsdemos in Berlin, die angefangen haben, das war nach 2004 gab es die große Demo und danach waren diese Montagsdemos in Berlin. Und das heißt, das, was wir damit erreicht haben, sage ich jetzt nur mal, das war dann, dass die Ersparnisse von den Kindern 4.200 Euro sein durften. Mehr war das nicht, Punkt. Das ist dann 2006 wieder zurückgenommen worden auf 3.200. Und die Jugendlichen wurden dann den Eltern zugeordnet. Also das heißt, das, was erreicht worden ist, ist dann wieder etwas eingeschränkt worden, muss man sagen, weil der Protest hat natürlich auch nachgelassen. Und das Grundproblem, Erwerbslose zu organisieren, 2003 gab es auf Marlene-Dietrich-Platz, bundesweit organisiert, da waren 1.500 Erwerbslose. Gleichzeitig gab es da gegen die Gesundheitsreform, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2003 war das, im Frühjahr also oder irgendwie so. Also das heißt, im März, April, ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Und da ist bundesweit für organisiert worden, mit Bussen hat Verdi alles getan. Da waren 24.000. Die haben das nicht gerafft, was in der Gesundheitsreform auf sie zukommt. Da ging es um Praxisgebühr und also ein Zeug, was du zahlen musst. Und das heißt, und die Mitglieder haben da konnte der Bundesvorstand machen, was er wollte. Die haben das nicht wahrgenommen. Die haben das nicht kapiert. Punkt. Also das heißt, du musst du musst auch kapieren als Betroffener, dass du dich bewegen musst. Und wenn Erwerbslose zu Hause sitzen und sich nicht bewegen, dann kannst du machen, was du willst,
ja, aber
ehrlich.
Das machen die anderen ja auch nicht.
Ja, ne? Sicher, also, das ist ja richtig.
Es ist ja nicht nur die Isolation oder so. Ne?
Also das ist ja richtig, aber du kriegst zumindest zur Tarifverhandlung, kannst du andere noch mobilisieren. Die Erwerbslosen ist schwieriger, verstehst du? Ist doch logisch. Ja. Das heißt, wo wir Gruppen hatten, das heißt, da ist doch auch mehr gelaufen, Anne, das wissen wir doch beide. Ne?
Ja, es ist oftmals auch die Heterogenität, also das einfach dann, das hat man bei Hängematten, das ist dann einfach wegen Streitereien dann auch aufhört oder
ja,
so.
Ja, sicher.
Das ist auch ein großes Problem irgendwie. Und
ein bisschen individualisierter, nicht die Gruppe an sich.
Ach so, ich wollte noch zwei Sachen, also MLPD, ja, also der Höhepunkt war für mich irgendwie bei diesen Montagsdemos, als vom Haus der Wirtschaft die beiden Lautis, also der MLPD einerseits und dieser anderen Fraktion, weiß ich, Attac, VSG und so weiter, sich gegenseitig beschimpft haben.
Das war
ja. Ich stand unten als Erwerbslose, ich konnte es einfach nicht fassen. Vom Haus der Wirtschaft, wo die ganzen Arbeitgeberverbände drin sitzen, da beschimpfen die sich. Und mit der MLPD hatte ich auch so, das war die erste Demo, erste Montagsdemo vom SPD-Haus, wo Käthe Reichel gab es da nur diesen MLPD-Wagen oder von Attac, glaube ich, gab es noch einen, jedenfalls MLPD. Und da haben sie Käthe Reichel, also die Schauspielerin, DDR-Schauspielerin, da unterbrochen und so weiter in einer autoritären Art und Weise. Also da ist mir ganz schlecht geworden, irgendwie zum Beispiel. Also nur zwei Szenen, die ich da erlebt habe. Ja.
Kann ich mir gar nicht vorstellen, was die dafür für einen Grund haben. Das muss doch irgendwie einen theoretischen Grund haben in deren Konzept oder so.
Das wäre eine neue Sendung, würde ich mal sagen.
Okay.
Also ich kenne das schon, ich komme aus dem Rhein-Main-Gebiet, habe da viel auch gearbeitet und auch, und ich kenne die auch von da schon. Also das heißt, ich kenne die schon etwas länger und in Berlin, sage ich mal, bei diesen Montagsdemos haben die dann auch massiv, also du hast geredet mit dem Mikro und die haben dann laute Musik dagegen gemacht. Oder das heißt, ich kenne das vom Stand am 1. Mai, wir machen was und versuchen als Erwerbslose was aufzustellen und die kommen dann mit ihren Lautis und versuchen dich platt zu machen. Punkt. Das ist so. Ja, das ist schwierig,
Andererseits, das, was ihr vorher erzählt habt, das gibt mir schon, naja, vielleicht nicht Mut, aber auch Leuten zu sagen, es kommt tatsächlich auf Einzelne drauf an, die irgendwie mal was in die Hand nehmen. Möglicherweise, also es war immer so meine Fantasie, warten doch viele Leute in der Stube, die würden gerne mitmachen, aber haben keinen Plan, wie sie das selber anleiern sollen. Und wer sich das einfach traut, egal ob es klappt oder vielleicht im Sande verläuft, also dass man das versucht, dazu aufzurufen, jeder, der meint, er könnte so eine Art Initiator werden von irgendwas gegen irgendwas, das einfach zu machen. Und ob es dann wirklich so wird, ob dann diese große Unzufriedenheit oder die Aussicht, was machen zu können, wie in den Punkten, die du aufgezählt hast, kann man ja auch schlecht einschätzen. Also es kann man sich auch irren und dann vielleicht lieber mehr machen und mehr versuchen als weniger. Und wenn es dann nicht klappt, klappt es halt nicht, dann versucht man es beim nächsten Mal nochmal.
Ja, ich meine, es kann auch in die andere Richtung gehen. Also hier die Hygienedemos haben auch irgendwie Leute am Rosa-Luxemburg-Platz, irgendwie teilweise Taz-Journalist oder weiß ich was, ehemaliger oder das, vom Haus Bartleby in Neukölln und so weiter angeschoben. Mit dieser Stelle, Kommunikationsstelle oder wie sie sich nennen, irgendwie Hygienedemos und dann dieses Fridays gegen Altersarmut hat ja auch jemand da, Facebook-Gruppe gegründet und so weiter. Das kann auch in andere Richtungen gehen irgendwie noch. Bei den Gelbwesten ist es toi 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 noch damals ganz gut ausgegangen. Ich weiß nicht, wie der Stand gerade jetzt ist irgendwie. Und
okay, also
wenn man aber trotzdem würde ich jeden ermutigen. So, also ich weiß noch damals mit Hängematten, da war ich auch so eine maßgebliche Initiation und habe dann so Leute gesammelt und sowas initiiert aus eigener Betroffenheit, aus Empörung. Also da war ich noch nicht so richtig empört irgendwie so.
Okay, man sollte nicht die Falschen animieren. Was zu machen. Ist jetzt 20 vor 9, wollen wir eine kleine Musik spielen?
Ja.
Welche nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen die Fehlfarben, die liegen hier links drin. Machen wir einfach mal an, wir melden uns wieder in wenigen Minuten.
gegessen, echten Lachs gegessen. Alles ohne Milch. Sex und Grappa saufen mit von hohen Staufen. Alles ohne Milch. Nachts um drei ist du die Gerste frei. Alles ohne Milch. Es ist gemein, saugemein, hundsgemein. Milch. Dann gibst du an mit meinem neuen Caravan. Alles ohne Milch. Hast du den Safe gefasst, mein letztes Geld verbrannt. Alles ohne Milch. Das ist gemein, so gemein und gemein. Das ist gemein, so gemein und gemein.
Ihr seid am Freien Radio Potsdam im Salatschatten mit Jobst. Heute zum Thema Erwerbslosenproteste, Grundeinkommen, Anti-Hartz IV in den 2000ern. Zu Gast im Studio Anne Seeg und Ulla P. wurde sie mir vorgestellt aus
Pingel.
Also du hast doch einen Namen, okay, der muss nicht geheim bleiben.
Also,
wir haben in den ersten 40 Minuten im Schweinsgalopp wirklich gemerkt, dass man wahrscheinlich 5 Sendungen darüber machen könnte. Das ist ja so ein, was damals alles so los war und was da zu erklären und zu erläutern war, was ja heute als Gesetz und als sozialer Umstand quasi übrig geblieben ist von der Seite, von Regierungsseite. Was ist denn von Orga-Seite, von Erwerbslosenseite übrig geblieben an Initiativen und an Widerstand und an theoretischer Arbeit? Sind vielleicht ein paar Bücher rausgekommen dabei oder sowas?
Ja, Bücher sind einige rausgekommen, aber eher von Harald Rein zum Beispiel zu Erwerbslosenprotest und so weiter. Organisation in Berlin, würde ich sagen, gibt's 3. Das ist einmal Basta im Wedding, die machen auch Beratung. Dann Solidarische Aktion Neukölln, wo ich auch bei bin, noch irgendwie mit der AG Armut und Reichtum. Und Verdi Erwerbslosenausschuss, ne?
So, ja, die gibt es noch und wir machen zumindest eine breite Beratung auch in, und das machen wir seit 2004 und immer zu zweit ehrenamtlich. Und das heißt zu Arbeitslosengeld 2 und Arbeitslosengeld und auch zu Wohngeld und Grundsicherung im Alter. Also das heißt, das sind neue Bedarfe, die entstanden sind. Und das heißt, das werden von Verdi die Räume zur Verfügung gestellt und jetzt in Corona-Zeiten haben wir das auch online, also das heißt per Telefon gemacht, nicht online, sondern per Telefon gemacht und dann konnte man sich die Telefonnummer besorgen und an bestimmten Tagen, an bestimmten Uhrzeiten anrufen. Und das fand ich, also das heißt, da hat die Organisation zumindest auch ein Interesse dran gehabt und das ist beispielsweise auch ein Beispiel, wenn es neue Leute gibt, die da neu gewählt worden sind, dann muss man da immer wieder von vorne anfangen und denen das alles erzählen, was das soll und so und was da abgebildet wird, welche Fragen beantwortet werden. Das ist halt einfach so in einer Großorganisation, während wenn du eine kleine Initiative bist, das wissen dann alle. Da musst du nichts vermitteln. Also das heißt, das ist halt die Schwierigkeit von so einer Großorganisation. Aber ich möchte noch eins loswerden. Über die SPD sind wir uns ja alle einig, ne? Ja, ne? Gut. Das heißt, dass sie die Agenda 2010 gemacht haben, aber über die Grünen sind wir uns nicht einig. Und ich habe dann nochmal heute, ja, ich auch, aber das heißt, dass sie an der Agenda 2010 genauso beteiligt waren. Und gerade was Arbeitslosengeld 2 betrifft, auch Papiere mitgeschrieben haben, das ist, glaube ich, nicht so bekannt. Und ich habe da heute alte Papiere gefunden und ich fand es schon sehr spannend. Und eigentlich müsste man sowas auch mal stärker aufarbeiten, weil die Grünen haben ja jetzt leichte Hochkonjunktur. Und das heißt, das wird denen ja nicht angelastet.
Ich hätte gedacht, also dass sie sich mit dieser Frage gar nicht so auseinandergesetzt hatten, dass in der in der Koalition eher so eine Arbeitsteilung. Wir machen die Umweltthemen, ihr macht die Arbeitsthemen. Nee, die haben da richtig mitgemischt?
Die haben richtig mitgemischt. Und das heißt, die haben auch aktiv mitgemischt. Also es gibt so Papiere mit Presseerklärung. Was ist die neue Leistung? Aktivierung gibt Chancen, das ist eine Überschrift. Jobcenter, individueller beraten, besser betreuen, schneller vermitteln. Reform der Bundesanstalt, frischer Wind, Entbürokratisierung. Entbürokratisierung heißt immer Abbau. Abbau von Stellen und auch von Strukturen. Das ist Entbürokratisierung und da sind die Grünen immer vorne mit dabei.
Ja, oder Auslagerung an private Dienstleister, was ja auch mal eine Zeit lang war.
Und das genau, das spielt alles eine große Rolle.
Mir fiel auch noch was ein, also jetzt nicht zu dem Thema, sondern also unbedingt lesen, glückliche Arbeitslose aus den 90er Jahren, noch Ende der 90er oder Anfang 2000, ich weiß jetzt gar nicht, wann es genau rausgekommen ist, und Manifest gegen die Arbeit, also diese ganze Arbeitskritik-Diskussion hat damals stattgefunden, Ende der 90er, so Anfang der 2000er unbedingt. Und dann wollte ich noch mal was zu dem also dieses Hartz IV und so weiter oder diese Änderung der Gesellschaft hat ja auch in die Linke hineingewirkt. Da hatten wir uns erst gerade drüber unterhalten, uns auch ein bisschen gestritten oder so. Also die Linke, die ich jetzt kenne oder so. Also zum Beispiel dieses oftmals zu hören, keine Kapazitäten, was ich auch in der Initiative höre. Also die Prekarisierung und so weiter, Verdichtung der Arbeit, Veränderung der Arbeitswelt schlägt voll auch in die Linke durch irgendwie. Oder auch die Akademisierung der Linken und radikale Linke, meistens Jugendbewegung und so weiter, kaum Ältere noch irgendwie zu finden oder so. Und auch damals, da hatten wir uns erst, so wie ich es von Westlinken öfter höre, gab es damals noch Lehrlinge, die dabei waren, Heimkinder, Treber und so weiter und so fort. Jetzt sind es meistens Studenten und Akademiker. Dann auch mit den Themen. Ich merke so, Thema soziale Ungleichheit oder Armut, das interessiert fast niemanden mehr irgendwie so in der Linken. Irgendwie habe ich jedenfalls das Gefühl so, oder weniger, ne? Also als wenn man sich mit Hartz IV auch abgefunden hätte. Dann auch die Sprache manchmal. Ich meine, der Neoliberalismus hat auch eine eigene Sprache rausgebracht, aber Sprache ist manchmal so sehr überbetont. Universitäre Diskurse schwappen so in die Linke über. Also wir haben ja auch bei Erwerbslosen so Begriffe, man darf zum Beispiel arbeitslos, darf man da auch oftmals nicht sagen, weil man ist ja erwerbslos, wenn man aktiv ist, oder sozial Schwache natürlich nicht sagen, also Begriffsdiskussionen gibt es ja überall.
Ja, da habe ich auch was dagegen.
Gibt's ja überall, ne, so, aber manchmal ist es auch sehr dogmatisch oder so, ja.
Genau, da bin ich
auch. Und dann, genau. Und ich denke, wir haben auch viele verloren. Also ich habe zum Beispiel, ich war im Sozialausschuss in Neukölln, hatte ich besucht irgendwie. Und da sah ich dann ein bekanntes Gesicht aus den Hartz-IV-Protesten irgendwie. Und er ist mittlerweile bei der AfD in Neukölln organisiert und da sogar und so weiter. Ich denke, da sind einige verschwunden oder so oder orientierungslos oder weg einfach so. Und natürlich auch die Partei Die Linke, also gerade in Berlin. Wir hatten ja gerade die Syndikatsräumung auch in Neukölln bei uns irgendwie und die wird relativ als etabliert teilweise wahrgenommen und so weiter. Und ich denke, das hat auch damit zu tun, dass wie sich Linke verändert oder so.
Das heißt, es gibt im Moment keinen rechten Hoffnungsschimmer, weder von den Parteien noch in der Gewerkschaft, weil du hast erzählt, ehrenamtlich macht ihr das. Ich hätte gedacht, dass so eine große Organisation da wenigstens ein paar Fänge übrig hat, Aufwandsentschädigung mindestens oder so.
Ja, wir kriegen eine Aufwandsentschädigung für die Beratung, klar. Also okay, das heißt, das kriegen wir, aber nicht für, wenn du ehrenamtlich arbeitest, dann arbeitest du ehrenamtlich. Das heißt, du kannst natürlich Strukturen auch besser bestimmen, als wenn du da abhängig beschäftigt bist von der Organisation. Na gut, okay. Sag ich mal. Und das heißt, ich bin auch leidenschaftlich ehrenamtlich. Ich bin jetzt in Rente und ich mache mit Anne beispielsweise eine Arbeitsgruppe Rentnerinnen mit geringen Einkommen. Auch Verdi Bezirk Berlin kriegen wir auch Geld dafür. Das heißt, also nicht für Geld. Wir kriegen nicht Geld dafür, sondern
Sachmittel.
Ne? Sachmittel, damit wir Flugblätter machen können und sowas. Das heißt, da musst du dann nicht betteln gehen, sondern das ist dann auch eine Selbstverständlichkeit. Und das heißt aber, das ist auch so, da brauchst du auch mehr Leute, die mitmachen. Mhm. Und die findest du aber auch nicht alle. Also das heißt, es ist immer schwierig. Du kannst was anleiern. Wir haben eine große Veranstaltung gemacht mit 50 Leuten, war sehr gut, oder 60, egal. Auf alle Fälle war das alles prima. Aber das heißt, wenn du dann die tägliche Arbeit machen willst, das ist schwierig, also muss ich ehrlich sagen. Und vielleicht noch ein Satz, Erwerbslosenarbeit. Mhm. Wer raucht, macht einen Eurojob. Als Verdi haben wir einen Eurojobs abgelehnt. Im Grunde genommen von vornherein, wir haben Kampagnen dagegen gemacht, auch mit Beschäftigten zusammen. Das Problem ist natürlich, wenn dann jemand kommt und ein Arbeitslosengeld, also ein Praktikum macht, unbezahlt arbeiten möchte, dann lehne ich das eigentlich ab. Aber das heißt, die machen das und die kommen dann nicht zu uns und wollen bei uns einsteigen. Verstehst du? Das heißt, da hast du Gegensätze. Verstehst du? Du musst dann sagen, okay, ja, du machst den 1-Euro-Job, ich verstehe ja, dass du rauchst und sowas alles. Aber das heißt, das ist, wenn du dann grundsätzlich dagegen bist, ist das schon eine Gratwanderung. Mhm. Und ich stimme dir nicht zu mit der Linken. Also das heißt, ich denke schon, dass wir, ich weiß es nicht, die finde ich dreimal besser als die anderen Fredis, die da rumlaufen, als die Grünen,
ja,
oder?
Das ist klar.
Wir haben immer auch Bündnisse mit den, also mit Einzelpersonen der Grünen gemacht.
Du meinst, das ist die Partei, die Linke, ne?
Ja, ja. Also nicht die, was weiß ich, die absolute, also weiß ich nicht. Ich bin eine kritische Gewerkschafterin, da gibt es auch Linke innerhalb von Gewerkschaften, die sich zusammentun, aber das ist schwierig, Punkt.
Na gut, das Sozialticket haben sie ein bisschen niedriger jetzt irgendwie und die
das Mietendeckel. Das war die SPD, das war die SPD.
Und die Mietendeckel jetzt irgendwie.
Den Mietendeckel haben wir und ich sag mal, das Sozialticket, das ist was, da haben wir, sag ich mal, als gewerkschaftliche Erwerbslosengruppen für gekämpft, dass es die Knacke Werner, ne? Das war mein Liebling. Also
ja,
gut, die
Mietendeckel war es ja genauso. Wenn es nicht die starke Mietenbewegung gegeben hätte, dann würde es auch diesen Mietendeckel nicht geben.
Genau, aber das heißt, aber ich sag mal, wir haben dafür gekämpft, dass es wieder ein Sozialticket, das sollte 40 Euro kosten. Dann ist es auf 36 erhöht worden und ich sag mal, der Fredi von der SPD, der jetzt Innensenator ist, wie heißt er, Geisel. Der hat dann irgendwie mitgekriegt, dass im Regelsatz so wenig enthalten ist und dann hat er gemeint, das müsste weniger sein. Und dann haben sie das tatsächlich abgesenkt in Berlin. Also das heißt, das S-Ticket kostet jetzt 28,50.
27,50,
okay, stimmt. Und noch ein Satz zum Regelbedarf, dann höre ich ja auf. Das ist was, was mich richtig aufregt. Also das heißt, da kannst du als Gewerkschaft machen, was du willst. Wenn Betroffene da nicht mitziehen, hast du das schon vergeigt. Es gibt jetzt einen neuen Regelsatzerhöhung von 424 auf 432.
Ja,
auf 439. Oder 32?
Na, 39, glaube ich.
Ne, 32. 432 sind 7 Euro, genau.
Ja, auf 39. Ja.
Auf 432?
Nee, soll doch jetzt erhöht werden.
Ja, aber das sind, ich gucke meinen Zettel, also ehrlich. Aber das ist lächerlich, verstehst du? Das heißt, die rechnen das immer zusammen und da gibt's Proteste von Gewerkschaften, von Sozialverbänden, die Erwerbslosen interessiert das alles nicht. Das ist eigentlich ihre Knete. Und das ist was ich nicht verstanden habe, muss ich ehrlich sagen. Das heißt, ich weiß nicht, wie man damit, ich konnte damit nie leben, muss ich ehrlich sagen.
Das wäre ja eine der Fragen, wie man organisiert und wer und von wo aus. Und da war die Frage erstens Einzelpersonen, die sich das irgendwie zutrauen, die dann Leute sammeln müssen oder eben Gewerkschaften. Gewerkschaften, die eben so ein bisschen Potenzial haben, die auch ja Orga-Mittel haben und auf die Arbeitslosen zugehen müssen, Angebote machen. Und ich stelle mir vor, dass ja Arbeitslose aus allen Berufen, aus allen Bildungsschichten kommen.
Ja,
also theoretisch wäre ja da Potenzial, die haben ja auch Zeit und könnten ja eigentlich viel mehr demonstrieren und organisieren als Leute, die arbeiten. Und da habe ich auch mal nicht richtig verstanden und dachte, da muss man nur irgendwo einen Funken reintun und dann
diese ganze Scham, Beschämung von Leuten, ja, also diese ganze Unterschichtendebatte und was alles, Drückeberger Diskurse und was seit Jahren gelaufen ist, irgendwie Vorrang für die Anständigen, dieser Bericht von Clement und so weiter, das hat ja gewirkt irgendwie auf die Leute, diese Stigmatisierung und so weiter.
Naja, das wäre die eine Frage. Was findet denn bei euch noch statt? Also ich kriege ja immer noch den, ich glaube schon seit 25 Jahren, den Newsletter.
Von wem?
Von mir.
Anders arbeiten hieß der damals und von Grundeinkommen gab es da auch noch. Da gab es ja mal so einen schönen Kongress 2003, der war, glaube ich, von der Humboldt-Uni zum Grundeinkommen. Da waren ganz viele Leute da, dachte ich, hey, da ist eine Bewegung unterwegs. Ich hatte da auch gespaltene Argumente, Grundeinkommen und so weiter. Hab da mir auch den Kurt Werner angehört und war erschüttert. Und aber der meinte, Krankenversicherung, was man umsonst kriegt, da asen die Leute nur rum. Also hat er vor versammelter Mannschaft gesagt, da asen die mit nur rum, mit dem, was umsonst gibt. Dachte ich, was ist denn das für ein Vogel? Was, also schmeißt den keiner raus? Also warum? Mhm. Ist da, aber irgendwie wollte man halt alle zusammen, die dafür was machen. Und jedenfalls schien mir das von der Anzahl der Leute, dass es eine richtige Bewegung ist und mit viel Orga und dass es immer mehr werden könnte oder so. Und außer, dass es da noch diesen Mehlverteiler gibt, anders heißt der, kann sich jeder mit eintragen, oder?
Ja, kann man mir eine Mail schicken. Oder so.
An?
Anders. Anders arbeiten war das ehemals und anders.
Ja, wie heißt die Mailadresse, wo man das hinschicken muss, wenn man das machen wollte?
Ich die jetzt im Kopf hätte. Anders Rise Up Net irgendwie.
Anders?
Rise Up Net.
Also ist eine Mailingliste?
Das ist eine Mailingliste, genau. Anders.
Kann man sich da selber eintragen oder muss man da moderieren?
Am besten dann, also es wird moderiert dann. Anders Rise Up Net halt.
Anders.
Rise Up Net.
Okay, da gibt es mal sehr viele Veranstaltungshinweise von allen möglichen, aber die leitet ihr nur weiter, ja? Die kommen nicht mehr direkt von euch.
Teilweise kommen sie auch von uns, ne? Also es ist jetzt, wir machen ja auch mit Teilhabe Veranstaltungen sozusagen. So,
was ist das, Teilhabe?
Das ist das, was ehemals da mit dem Erwerbslosenzentrum, also die Gruppe, die da übrig geblieben ist, so Veranstaltungs-AG. Und dann machen wir im Mehringhof öfter Veranstaltungen und so weiter zur sozialen Frage und so. Ach, und das kommt dann, das kommt dann auch noch rüber. Zurzeit ist schlecht mit Corona, hatten wir noch gar nicht das Thema.
Also ihr habt jetzt auch nichts geplant, keine
doch, wir kommt was irgendwie, aber
ab September wieder.
Oktober wahrscheinlich. Also mal sehen halt.
Das ist schwierig. Ja, also schwierig, du kannst jetzt gar nichts planen. Also das geht bei uns auch so. Also das heißt, da wir versuchen jetzt uns wieder zu treffen, aber das heißt, okay.
Dann, wo kann man das nachlesen im Internet, wenn man euch kontaktieren oder lesen möchte, was ihr gerade so macht oder so? Gibt es da eine...
Na, mich kannst du in, wie heißt das, Rentnerin mit geringem Einkommen, da gibt es eine Verdi-Seite bei den Senioren Berlin und da kannst du uns finden. Und da findest du auch Anne. Rentnerin mit geringem Einkommen. Ich bin jetzt nicht mehr bei den Erwerbslosen, sondern ich bin Rentnerin.
Okay. Und die Veranstaltung im Mehringhof unter, also einfach Teilhabe Berlin eingeben und dann findet man das halt, ja.
Teilhabe Berlin. Genau. Okay, also es gibt noch ein paar Reste und wenn sich Einzelpersonen mit Orga-Talent, mit Führungsqualitäten, mit Charisma und ohne Sympathien für die AfD und für...
Ja, die haben wir nicht, also wirklich
und für
nicht.
Sonst den esoterischen Kram, der möge sich dort melden, es braucht wieder Aktivisten, es ist ja nicht besser geworden seitdem. Es ist ja nicht so, dass die Proteste sich verlaufen haben, weil man irgendwas zurückgenommen hat, sondern einfach nur, weil man keine Erfolgsaussichten mehr sieht oder keinen Ansatz, denke ich mal. Du hast ja die ganzen Punkte von diesem Herrn aufgezählt, der also was denn zu seiner Dynamik führt, des Widerstandes und Erfolgsaussichten. Ich glaube, das ist so ein Faktor, das sehen Leute einfach nicht. Aber wenn da einer vorne weggeht mit viel Optimismus auf der Stirn, ich glaube, das könnte dann wieder ein paar Leute in deinem Ofen vorlocken.
Neue Leute, euphorische Leute und engagierte Leute.
Ja, die brauchen wir immer.
Es ist 3:03. Also ich glaube, wir haben 120 Themen kurz angerissen und es ist ein großer Sack noch, der zu öffnen ist. Vielleicht können wir das ja nochmal in einer konzentrierten Form zu einem Thema, wenn wieder was anliegt, fortsetzen. Jetzt kamen ja andauernd nur die Mails rum wegen Syndikat und so. Die Räumung ist vollzogen und ist endgültig. Ja, da ist nichts mehr zu machen. Ja. Braucht mal niemand mehr aufrufen zu irgendwas, ist gegessen. Haben die denn Ausweichräume bekommen oder irgendwas? Gar nichts.
Noch nicht, ja.
Einfach nur raus und fertig.
Ja.
Okay, und was machen die Leute jetzt?
Wir haben letztens in der Weisestraße gesessen und unser Bier getrunken.
Okay.
Ja.
Ja.
Also wird sich irgendwas finden, aber es war schon.
Ich würde mich jetzt einfach mal spontan bedanken bei Ulla und Anne und es war lustig und turbulent, was wir hier veranstaltet haben. Ich mache jetzt einfach nochmal einen CD-Player an und dann ich war Jobs und bis zum nächsten Salatschatten in 14 Tagen hier an dieser Welle und tschüss.
Zukunft wird dir fast schlecht. denkst du an die Zukunft, kommst du nicht zurecht. Denkst du an die Zukunft, weißt du nicht wohin. Denkst du an die Zukunft, siehst du keinen Sinn. Denkst du an die Zukunft, traust du dich nichts mehr. Du willst dich nur verstecken, alles fällt dir schwer. Denkst du an die Zukunft, fühlst du dich verloren. Hättest du nur einen Wunsch noch, alles vergessen und nochmal von vorn. Denkst du an die Zukunft, hast du einen Halt? Denkst du an die Zukunft, wird dir warm?